Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, hier in Göttingen zu sein. Wie geht's euch in der Vorweihnachtszeit? Wer hat schon alle Geschenke besorgt? Keine Hände. Also wenn ihr jetzt wirklich alle noch nichts besorgt habt, ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Wer weiß schon, was an Heiligabend gegessen wird? Darf ich da mal ein paar Hände sehen? Okay, doch ein paar mehr. Das ist die noch wichtigere Frage vielleicht, ne? Geschenke brauchen wir nicht, aber essen müssen wir. Naja, richtig schön, euch zu sehen. Schön, dass wir gemeinsam diese Predigtserie auch miteinander feiern und gestalten dürfen, dass wir die gemeinsam ausgearbeitet haben, auch als ja, Pastoren der unterschiedlichen Gemeinden. Ich bin heute hier, Frank Dietrich, den ihr ja auch gut kennt, der ist bei uns und Marc ist in Peine und so ist alles irgendwie ein bisschen verteilt. Und das ist richtig gut, da können wir das auch neu aufleben lassen, dass wir uns kennen als Ekklesianer und das finde ich gut. Ich darf heute über Sorgen predigen und ich will vielleicht mit einem kleinen Bild starten, wie Sorgen sich manchmal anfühlen können. Am Dienstag war ich irgendwann im Laufe des Abends zu Hause, hatte halt den Tag über gearbeitet und hatte mich in mein Büro zurückgezogen und hatte mich erst auf mein Sofa, was dort steht, gesetzt und dann gelegt. Und ich weiß nicht, du kennst vielleicht das Problem, wenn du mal liegst, ist die Gefahr groß, dass mehr draus wird, oder? Das ist bei Freundschaften manchmal so, ja, aber auch wenn du älter wirst und gerne mal einnickst. Und ich bin irgendwann eingenickt und dann klopft es an der Tür und mein Sohn sagt, ja, Papa, können wir spazieren gehen? Mein Sohn ist 18 und ich dachte mir so, oh, eigentlich müde, aber du weißt genau, wenn deine Kinder so in dieses Alter kommen, dann gibt es immer wieder wichtige Gespräche, wo es um die Zukunft geht und um Fragen geht. Und du hast nicht unbegrenzt Möglichkeiten, diese Gespräche zu führen. Also habe ich mich aufgerafft, bisschen Wasser ins Gesicht, nein, das habe ich nicht gebraucht, Jacke angezogen, wir sind rausgegangen, haben uns gut unterhalten, weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde lang. Und irgendwann waren wir so 600 Meter von unserem Haus noch weg und in mir stieg ein Gedanke auf und ich sagte zu Robin so, hey Robin, wenn ich jetzt losrennen würde nach Hause, glaubst du, du würdest mich einholen? Das ist so ein bisschen unser Wettkampfmodus, der dann irgendwie reinkommt. Und er sagte so, ja Papa, keine Ahnung, wahrscheinlich schon, du bist auch älter geworden und so. Aber bitte mach das jetzt nicht, ich habe da keine Lust drauf. Ne? Und kaum hatte er das gesagt, renne ich los, ja? Und ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, ab einem gewissen Alter, da gibt es visionäres Laufen. Also Laufen, wie du es dir in deinem Kopf vorstellst. Und dann gibt es die Realität, so wie es sich dann wirklich anfühlt. Und visionäres Laufen, das war bei mir so, dass ich vor meinem inneren Auge große, raumgreifende Schritte gesehen habe. Dass ich gesehen habe, dass mein Herzschlag also kaum beschleunigt wird und dass ich davonziehe und dass ohne irgendwie Zwangsbeatmung ich das da nach Hause bringe, das Ding. Naja, aber es war dann ganz anders, ja, so dieses Stechen in der Brust und irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich kann eigentlich nicht mehr, aber die Blöße darf ich mir jetzt nicht geben vor meinem Sohn und ich renne und ich renne und ich renne und ich habe es tatsächlich geschafft, zumindest den Abstand gleichbleibend ins Ziel zu bringen. Und das war mehr, als ich mir erhofft habe, von daher war ich ganz zufrieden. Aber irgendwann lag ich drinnen auf dem Sofa mit Schnappatmung und ich bin kaum zur Ruhe gekommen. Und meine Tochter irgendwann so zu meiner Frau, die auch im Wohnzimmer waren, geht's Papa gut? Nein, aber in dem Moment hast du versucht, noch etwas ruhiger zu atmen und es ging irgendwann auch wieder. Aber so ist das manchmal mit dem Thema, über das ich heute Morgen reden möchte, mit Sorgen. Sorgen können unseren Puls ganz schön nach oben treiben, oder? Gedanken, die wir uns machen um die Zukunft, um das, was sein könnte. Spannenderweise hat der Philosoph Martin Heidegger mal das Menschsein so definiert. Er sagte, ein Mensch ist jemand, der sich sorgt. Interessant. Nun war Martin Heidegger natürlich irgendwo eine zwiespältige Gestalt, mit einer zwiespältigen Vergangenheit auch, ambivalente Person. Aber ich finde, hier hat er etwas beobachtet, was doch wohl trifft, oder? Wer hat sich diese Woche noch keine Sorgen gemacht? Sorgen machen, das gehört irgendwie zu unserem Leben dazu. Jemand anders hat mal gesagt, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht verhindern, aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Und ein anderer sagte mal, die Sorge verleiht kleinen Dingen einen großen Schatten. Und ich finde, das ist ein ziemlich treffender Satz. Da werden Dinge plötzlich so groß und in dir noch viel größer, als sie äußerlich eigentlich wären. Und du kommst gar nicht mehr klar, dein Puls geht nach oben und du kommst gar nicht mehr zur Ruhe. Also einerseits gehört Sorgen zum Menschsein. Wir machen auch so etwas, dass wir uns einfach kümmern um Dinge, dass wir Dinge wichtig nehmen, dass wir uns Gedanken drüber machen. Und das ist ganz normal, das ist auch gut. Aber dann merken wir, diese Gedanken können in uns sich so verselbstständigen, dass wir Schwierigkeiten haben, damit zurechtzukommen. Wie sieht es eigentlich in Deutschland gerade bei dem Thema Sorgen aus? Oder auch beim Thema Angst? Weil Sorgen gehen ja so schnell in Angst über. Und da habe ich nachgelesen, der Angstindex befindet sich gerade bei 42 Prozentpunkten. Ich habe da auch eine Grafik mitgebracht. Das ist der höchste Stand seit 4 Jahren, aber wir sehen, wenn wir uns diese Grafik angucken, dass es in der Vergangenheit durchaus höhere Stände gab. Ich dachte mir, Mensch, nach Corona und jetzt im Angesicht des Ukraine-Konfliktes, der müsste noch höher sein, ist er nicht. Vielleicht auch mal gut für uns zu wissen, es gab auch schon andere Krisen vorher, die kamen, die gingen auch wieder. Deswegen sollten wir vielleicht auch immer wieder trotz allem auch zur Ruhe kommen. Selbst schon vor diesem Hintergrund, noch viel mehr, wenn wir Jesus an unserer Seite haben. Aber wir merken schon, die Richtung geht natürlich steil nach oben. Und was sind jetzt die Hauptsorgen der Deutschen? Ich meine, das könnten wir wahrscheinlich selber jetzt alle austauschen untereinander. Das sind steigende Preise, im Zusammenhang damit auch ein wirtschaftlicher Abschwung, der vor der Haustür stehen könnte. Damit einhergeht die Sorge, dass unser Wohlstand allgemein nach unten geht. Und dann natürlich, aber erst an vierter Stelle, auch Kriegsangst. Was, wenn sowas übergreift? Und hier möchte ich heute mit uns darüber reden, dass wir in unseren Sorgen zur Ruhe kommen dürfen, weil wir wissen, dass Gott vor uns sorgt. Bevor du morgens aufstehst und anfängst, dir Sorgen zu machen über irgendwelche Themen, darfst du wissen, dass dein Gott schon für dich und vor dir sich Sorgen gemacht hat. Und ich möchte lesen aus Matthäus 2, die Verse 9 bis 15. Die Sterndeuter sind gerade bei Herodes gewesen und dann heißt es weiter, nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und, das hättet ihr auch so gewusst, ne? Ohne den Bibeltext. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm, steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib dort so lange, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. 3 Gedanken möchte ich mit dir teilen. Der erste Gedanke ist die Notwende. Gott gibt immer wieder Notwenden in unserem Leben. Er hat sie sogar vorbereitet. Und bei der Notwende, da geht es jetzt um materielle Versorgung. Und ich finde es spannend, dass hier diese urigen Gestalten aus dem Morgenland nicht nur kommen und irgendwie Jesus anbeten, das ist schon seltsam genug. Nein, sie kommen mit echten Schätzen. Und zwar mit einem so gewaltigen Wohlstand, der im Grunde diese Familie auf Jahre hin versorgen konnte. Und das finde ich spannend. Ist doch interessant, dass der Sohn Gottes es überhaupt nötig hat, dass jemand etwas für ihn tut, damit für ihn gesorgt ist. Und das finde ich so einen wichtigen Gedanken. Wir glauben nicht an einen Gott, der Not und Sorgen und Ängste nur aus der Theorie kennt oder von seinem Popcorn-Kino aus dem Himmel, weil er unbeteiligt da sitzt mit seinem Popcorn-Eimer in der Hand und sich schaut, ach, was die Menschen da alles erleben, oder? Jetzt ist da wieder Krieg und jetzt sind da wieder Ängste, dass der Wohlstand nach unten geht, wie das wohl sein mag. An einen solchen Gott glauben wir nicht, oder? Wir glauben an einen Gott, der Mensch wurde. Und indem er Mensch wurde, da lernte er Mangel kennen. Und er hatte es nötig, dass er versorgt wurde. Und das finde ich spannend. Deswegen ist Jesus so, wie es im Hebräerbrief heißt, dieser hohe Priester, der ganz vieles nachvollziehen kann von dem, was wir erleben, weil er selber hier war, selber hier gelebt hat auf dieser Erde. Jesus wurde geboren in einem Stall, ist aufgewachsen in Nazareth, einer völlig unbedeutenden Stadt in Galiläa, hatte keine reichen Eltern. Und selbst zu der Zeit, als ihm später Hunderte und Tausende nachfolgten, war er von der Versorgung anderer abhängig. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus 8, 19 bis 20, da heißt es, ein Schriftgelehrter kam zu ihm und sagte, Lehrer, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Und Jesus antwortet ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann, wörtlich, an dem er sein Haupt hinlegen kann, seinen Kopf ablegen kann. Interessante Selbstaussage, oder? Und später in Lukas 8, in den Versen 1 bis 3, erfahren wir, dass es einige Frauen in seiner Gefolgschaft gab, die eigentlich die Verantwortung für Jesus und seine Jünger übernommen haben und mit Finanzen das ganze Projekt da unterstützt haben und ermöglicht haben. Also Jesus wusste, was es heißt, Mangel zu haben, und er wusste, was es hieß, auch auf die Versorgung von anderen angewiesen zu sein, aber gleichzeitig erlebte er von der Krippe in Bethlehem bis zum Grab dieses reichen Ratsmitgliedes Josef von Arimathea, er erlebte Gottes Versorgung auf jedem Schritt, den er gegangen ist auf dieser Erde. Und deswegen hat Jesus Dinge gesagt, wie zum Beispiel in Lukas 12, ab Vers 29, zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt, nur Menschen, die Gott nicht kennen, wörtlich die Heiden, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Wow, herausfordernder Satz, oder? Da scheinen wir doch öfters, als wir so wahrhaben wollen, Menschen zu sein, die Gott nicht kennen, oder? Weil wir das ja kennen. Nein, er sagt, euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und Petrus, einer seiner Jünger, sagte später, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und Paulus im Philipperbrief sagt, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm schon direkt, dass er sich kümmern wird. Spannend. Aber hier in dieser Geschichte mit diesen drei Sterndeutern, da werden Jesus und seine Eltern versorgt, ohne zu wissen, dass sie diese Versorgung bald nötig haben würden. Und das finde ich so ermutigend. Weihrauch, Myrrhe und vor allem Gold, das waren echte, wertvolle Güter. Und die haben Maria und Josef ein ganz starkes finanzielles Fundament für ihre Familie gegeben. Und noch wussten sie nicht, dass sie bald genau das gebraucht haben. Sie wussten doch nicht, dass bald dieser Engel im Traum dem Josef erscheinen würde und sagen würde, steh sofort auf, flieh nach Ägypten. Und dort haben sie diesen Wohlstand gebraucht. Sie mussten für Jahre dort leben. Ich weiß nicht, ob Josef da ganz normal als Tischler arbeiten konnte, wie in Israel, was das alles bedeutet hat, erstmal diese Reise zu bezahlen und so weiter. Aber bevor Josef und Maria wissen, dass sie bald Finanzen nötig haben würden, hatte Gott für diese Finanzen schon gesorgt. Und das finde ich spannend. Gott sorgt nicht nur für uns, er sorgt vor uns. Denn die Wahrheit ist ja die, oder? Wenn wir anfangen, uns Sorgen zu machen, dann ist es aus göttlicher und ewiger Perspektive in der Regel schon zu spät. Weil Dinge müssen ja koordiniert werden, oder? Was musste da alles koordiniert werden? Da musste diese himmlische Erscheinung auftauchen, da mussten sich diese Sterndeuter in Bewegung setzen und so weiter. Dann mussten sie aber noch rechtzeitig ankommen, bevor das akut wurde, diese Situation und diese Gefahr. So vieles musste koordiniert werden. Davon hatte doch Josef keine Ahnung. Aber Gott wusste es und Gott hat Dinge koordiniert. Und das darfst du wissen, dass dein Gott für dich sorgt und vor dir sorgt. Er hat Dinge über Jahrhunderte und Jahrtausende, ja von Ewigkeit her koordiniert, dass du heute versorgt wirst und dass du heute beschützt wirst an vielen Stellen in deinem Leben. Ich habe das persönlich mal erlebt, diese Vorsorge. Da bin ich, oder sind wir als Familie, unverhofft zu Geld gekommen. Das waren so irgendwas zwischen 2.500 und 3.000 Euro, glaube ich, damals. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, ist ja schön, Gott. Wir haben oft so unsere finanziellen Schwierigkeiten gehabt, haben keine volle Stelle gehabt und es war meistens dann auch meine Stelle alleine und das war immer ein bisschen knapp. Und ich dachte aber in dem Moment, Gott, es sah jetzt gerade gar nicht so schlecht aus. Und dann saß ich da in meinem Büro, das hatten wir im Schlafzimmer, am Schreibtisch, und ich habe diese Geldscheine da gehabt, habe sie so über mich geworfen, darin gebadet, wie Dagobert Duck. Nein, Spaß, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich saß da jedenfalls mit dem Geld am Schreibtisch und dachte mir so, schön. Aber insgeheim dachte ich, warum? Ich brauche es gerade ehrlich gesagt nicht, sonst hätte ich es irgendwie ganz oft, aber jetzt gerade nicht. Naja, und dann war meine Frau schwanger mit unserem dritten Kind, unser Sohn Danny wurde dann geboren. Und ich bin irgendwann auf dem Weg ins Auto, zum Auto gewesen und habe den Maxi-Cosi eingepackt und wollte ihn zwischen die zwei Kindersitze schnallen, die in dem Auto schon vorhanden waren, ja, von unseren beiden älteren Kindern. Und dann stelle ich plötzlich fest, dass dieser Maxi-Cosi aber sowas von überhaupt nicht in dieses Auto dann noch reinpasst. Und dass einfach unser Auto viel zu klein war für drei, was auch immer, geartete Kindersitze. Und ich dachte mir so, ach, du bist ja ein Familienvater, hättest ja auch mal vorher drauf kommen können, das auszuprobieren. Ne? Aber gleichzeitig wusste ich, hey, ein bisschen Geld ist da und tatsächlich konnten wir uns ein etwas breiteres Auto einfach kaufen, wo es dann nachher gepasst hat. Und also lange bevor ich gecheckt habe, dass es eine Not gibt, das, was sich ändern muss in unserem Leben, hatte Gott schon was für uns vorbereitet. Und das finde ich eine Wahrheit. Damit darfst du immer wieder rechnen in deinem persönlichen Leben, dass Gott dich auf diese Art und Weise auch versorgt, auch mit Finanzen, auch mit materiellen Dingen, weil Gott weiß, das soll nicht unser Gott sein, aber du brauchst es. Das Zweite, was uns Gott immer wieder anbietet, ist ein Ausweg. Und das ist, hier geht es um Versorgung mit Schutz. Und ich finde es erstaunlich, wie konkret Gott hier wirklich mit Josef spricht in diesem Traum. Der Engel sagt ihm, steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Es reicht nicht einfach jetzt nach Galiläa zurückzugehen, Josef. Nein, du musst richtig raus aus dem Land. Mit anderen Worten, Herodes würde alles in Bewegung setzen in seinem Machtbereich, um euch zu kriegen, um euer Kind zu erledigen. Sehr konkret schützt und versorgt hier Gott Maria und Josef und natürlich auch seinen Sohn, damit sie bewahrt bleiben. Und ich glaube, Gott handelt immer wieder so. Er schafft Auswege für uns. Und das dürfen wir auch in wilden Zeiten wie diesen wissen. Vielleicht haben sich einige von uns die Frage gestellt, was wäre denn passiert, wenn diese Raketen, die in Polen eingeschlagen sind, wenn das jetzt wirklich verirrte russische Raketen gewesen wären? Keine Ahnung, was dann passiert wäre, aber das wäre eine andere Nummer gewesen. Und ich bin sehr dankbar, dass die NATO in diesem Moment doch recht besonnen reagiert hat und erstmal in Ruhe Dinge auch geprüft hat und dann auch Sachen ins Verhältnis gestellt hat. Aber verstehst du, wir haben ja aus unserer Sicht so viele Dinge nicht in der Hand. Wir könnten an die Vergangenheit denken, an die Kuba-Krise und Ähnliches. Da haben die meisten Menschen zu der Zeit gar nicht mitbekommen, in welcher Gefahr die Welt sozusagen gestanden hat. Aber Gott hat Dinge, glaube ich, auch da immer wieder übernatürlich bewahrt, sodass Menschen nicht in der Lage waren, unseren Planeten in die Luft zu jagen. Und das dürfen wir wissen in einer Zeit wie dieser, wenn wir von Pandemien hören, wenn wir die Herausforderungen unserer Zeit anschauen, Digitalisierung, Naturkatastrophen, Zunahme der Weltbevölkerung, all die Geschichten, wo es um Nachhaltigkeit geht und die Ressourcen und Klimawandel und so weiter. Man könnte sich ja den ganzen Tag nur noch Sorgen machen, oder? Man könnte ja völlig aufhören, sich zu freuen. Es gibt ja so viele Dinge. Und man gibt uns ja irgendwie das Gefühl, dass du, genau du, dafür verantwortlich bist. Und ich persönlich auch, oder? Wie wenn wir plötzlich jeder von uns Gott wären und alles so in der Hand hätten. Und dann könnten wir ja auch christlich das ganze Ding noch weiter spinnen und könnte sagen, ja, wir lesen dann sogar als Bibelkenner hier in diesem genialen Buch auch noch von so etwas wie der letzten Zeit, von der Endzeit und dass da auch noch Dinge auf unsere Welt zukommen, die gar nicht ohne sind. Übrigens, die Endzeit, das nur nochmal, ich denke, das ist, was euer Pastor Marc genauso sehen wird, ist für mich die Zeit, die zu Pfingsten beginnt und bis zur Wiederkunft von Jesus andauert. Und es ist in der Bibel überhaupt nicht nur eine negative Zeit. Das finde ich wichtig, absolut wichtig, das zu sehen. Denn es ist auch die Zeit der Kirche, auch die Zeit des Heiligen Geistes, auch die Zeit, in der das Evangelium allen Völkern gepredigt wird und vorher wird auch das Ende nicht kommen. Das finde ich also total genial. Aber gleichzeitig wissen wir, in dieser Zeit gibt es immer so wieder so etwas, was Jesus und auch Paulus und andere mit dem Bild von Wehen beschreiben. Immer wieder Dinge, Ereignisse, die wirklich schwierig sind. Kriege, Naturkatastrophen, alles mögliche andere. Verführungen ideologischer Art und was auch immer noch, die diese Welt ergreifen und diese Welt zu einem schwierigen und herausfordernden Ort machen. Und das Ganze kann man sich ja vorstellen, dass es vielleicht, je mehr die Welt zusammenwächst, auch immer globaler wird und irgendwann mal das Potenzial hat, eine ganze Welt auch zu erfassen und in ganz schwierige Zeiten zu stürzen. Ich finde, da braucht man heute gar nicht mehr so viel Fantasie. Aber ich finde wichtig, dass wir als Christen uns nicht konzentrieren auf dieses vorläufige Ende. Denn wir glauben ja an ein ultimatives Ende, oder? Dass Jesus wiederkommt, der Friedefürst wiederkommt, um sein Reich aufzurichten, Himmel und Erde zu vereinen und selber zu herrschen, und so, dass es uns allen wirklich dient und zum Segen wird. Aber auch für diese schwierigen biblischen Zeiten oder für diese schwierigen Weltzeiten, da gibt es immer wieder Auswege Gottes. Ein Beispiel ist für mich Matthäus 24. Da spricht Jesus über diese Endzeit. Zumindest überschreiben das viele Bibelübersetzungen so. Und ich finde es spannend. Jesus hatte gerade mit seinen Jüngern gesprochen. Sie hatten den Tempel in Jerusalem besucht. Und dann hat Jesus gesagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann haben die Jünger, kommen dann zu Jesus und stellen plötzlich die Frage, wann wird das passieren? Und sie fragen dann auch gleich weiter, und was sind die Zeichen dafür, dass das Ende gekommen ist? Und da merkst du, dass in ihrem Kopf eine Verbindung besteht. Wenn der Tempel irgendwann zugrunde geht, dann muss auch das Ende kommen. Und Jesus hat alle Hände voll zu tun, ihnen dann zu erklären, dass das nicht so ist. Ja, dass einerseits der Tempel tatsächlich zerstört werden wird, dass es 70 nach Christus passiert, aber dass andererseits das Ende dann noch nicht kommt, dass sozusagen dieses Ereignis 70 nach Christus eher so etwas wie der Anfang des Endes ist, wie so ein erstes Mal, wo diese Ereignisse, die auch im Weiteren noch immer wieder kommen werden, diese Welt erfassen. Das war so ein erster Hinweis auf diese schwierigen Ereignisse der Endzeit, eine erste Etappe darin, so würde ich das auslegen. Aber was ich spannend finde, Jesus sagt mit Blick auf die Zerstörung des Tempels in Matthäus 24, 15, er sagt, wenn der Groll der Verwüstung da stehen wird, was auch immer das ist, ja, dann nehmt die Beine in die Hand, flieht aus der Stadt, flieht aus Jerusalem, begebt euch ins Gebirge. So, jetzt könnten wir lange darüber diskutieren, was bedeutet das, aber wir könnten auch einfach in der Bibel nachschauen, denn in Lukas 21, 20, da wird das erklärt, da sagt Lukas, der übersetzt das, der hat nämlich mehr an Nichtjuden geschrieben, die Geschichte Israels nicht so gut kannten, und der erklärt das und sagt, wenn feindliche Armeen euch belagern werden, und die hatten ja immer natürlich auch ihre Götter im Gepäck, dann sollt ihr fliehen. Also das war sozusagen das Gräuel, von dem Jesus hier gesprochen hat, erklärt uns Lukas in Kapitel 21, Vers 20 ist es, meine ich. Total spannend. Und das ist genau passiert, und zwar 66 nach Christus. Da hatte Gott etwas Erstaunliches vorbereitet. Da gab es einen ersten Angriff des Römischen Reiches auf Jerusalem, der aber nach kurzer Zeit wieder abgebrochen wurde. Und die Christen haben das damals erkannt und haben das auf das gedeutet, was Jesus gesagt hat, und haben wirklich Jerusalem verlassen, sind in das Gebirge geflohen und haben das überlebt, was später die meisten oder fast alle Juden, die in Jerusalem waren, 70 nach Christus nicht überlebt haben. Gott ist der, der Auswege schafft. Das hat Jesus hier schon getan. Und übrigens auch im Blick auf sein Wiederkommen und auf die schwierigen Ereignisse, die dem vorausgehen, da sagt er auch in Matthäus 24, 21 und 22, denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten wird. Wenn Gott diese Leidenszeit nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden. Aber seinen Auserwählten zuliebe wird er diese Zeit begrenzen. Das finde ich mal einen ganz wichtigen Gedanken. Und da solltest du jetzt das Evangelium hören und solltest dann nicht angstbehaftet nur in die Zukunft schauen, was könnte da alles noch kommen, und die Bibel so als Horrorbuch ansehen und so. Nein, das ist ja eigentlich immer nur gesagt, um uns zu ermutigen, an Jesus dran zu bleiben, für ihn zu leben, einfach von ihm zu reden, das weiterzugeben, was wir selber erlebt haben, unsere eigene Rettung irgendwo bekannt zu machen und so weiter und der ganzen Welt zu erklären, dass das für sie auch relevant ist und dass Jesus auch für sie auf diese Erde gekommen und gestorben ist und so weiter. Und dass wir treu bleiben und den Gehorsam zu Jesus ja über das stellen, was Menschen von uns fordern und verlangen. Das ist ja eigentlich der Grund, warum diese Dinge beschrieben worden sind. Nicht, damit wir davor Angst haben. Und wir dürfen wissen, Gott hat die Endzeit so gebaut, dass wir in unserem Glauben darin nicht scheitern sollen. Das finde ich so ermutigend, verstehst du? Weil wir wissen alle, welche Zweifel uns auch mal packen können in schwierigen Zeiten, in Krisen, in Herausforderungen. Aber hier verspricht uns Jesus, dass unser Glaube bewahrt werden soll, weil die Zeit wegen uns verkürzt wird, wegen uns, die wir ihm folgen. Wie spannend. Also wir dürfen mit Auswegen Gottes rechnen. Etwas Ähnliches finden wir auch in der Offenbarung, bevor so viele von diesen schwierigen Dingen beschrieben werden, die kommen werden. Da heißt es in Offenbarung 7, dass die Christen versiegelt werden, so mit einem Zeichen von Gott auf ihrer Stirn. Das ist in diesem Sinne kein sichtbares Zeichen. Das ist eigentlich ein geistliches Siegel, was uns gegeben wird. Und dass wir dadurch auch bewahrt werden in diesen Zeiten, die dann kommen werden. Ich glaube, es ist so wichtig für uns, dass wir nicht in Panik verfallen, sondern wissen, Gott hat diese Zeit, in der wir leben, so gebaut, dass er uns da durchträgt, dass er uns unseren Glauben darin bewahrt und uns sogar zum Geschenk macht für diese Welt, weil wir voller Hoffnung sind auf den Friedefürst, der wiederkommen wird. Amen. Amen. Gott erklärt uns zu seinem Eigentum. Er hat dir ein Siegel aufgedrückt, was der unsichtbaren Welt zeigt, der und sie stehen unter meinem geistlichen Schutz. Stark. Also, wir haben die Notwende, wir haben den Ausweg, mit dem wir immer wieder rechnen dürfen. Und jetzt kommen wir auf die Zielgerade mit der Zielgerade. Die Zielgerade gibt es dann auch noch. Und das ist die Versorgung für unsere Bestimmung. Ich finde spannend, wie der Bibeltext endet, den wir am Anfang gelesen haben. Da hieß es ja, sie blieben in Ägypten bis zum Tod von Herodes und so erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und das finde ich total spannend. Gott versorgt uns nicht nur durch Notwenden und Auswege, sondern auch durch die Zielgerade. Und wir haben, glaube ich, oft das Gefühl, Notwende und Ausweg, das ist die Grundlage eigentlich dafür, dass wir auch unsere Berufung leben können. Das ist eigentlich das Wichtigste. Hey, Hauptsache wir sind beschützt und Hauptsache wir sind versorgt. Dann ist alles andere nicht so dramatisch. Aber ich glaube, Gottes Sicht ist noch anders auf unser Leben. Gottes Sicht ist die, dass er sagt, noch wichtiger ist, dass ihr eurer Bestimmung treu bleibt bis zum Ende. Dass Jesus mal zu uns sagen kann, wenn wir irgendwann vor ihm stehen, hey, du warst echt mein treuer Diener. Komm, geh ein in die ewige Herrlichkeit, so sagt Jesus ja mal. Das ist eigentlich das, worauf unser Leben ausgerichtet sein soll. Und da möchte ich uns einfach mal so fragen, kann es sein, dass wir uns oft genug um die falschen Dinge sorgen? Dass wir so sehr beschäftigt sind mit materieller Versorgung und davon, dass wir sicher sind, dass wir manchmal vergessen, uns vielleicht darum zu kümmern, dass wir unsere Bestimmung leben? Denn wir sind ja aus einem bestimmten Grund auf dieser Erde. Wir sollen den Namen Jesus groß machen. Die Menschheit muss hören, was dieser Jesus für sie getan hat. Dass es einen gnädigen Gott gibt, der gleichzeitig aber auch der Gott der Wahrheit ist, der einmal richten wird, aber gleichzeitig einen Ausweg für dieses Gericht der Welt schenkt, in dem der Sohn Gottes für die Sünden dieser Welt stirbt. Und es ist für uns so wichtig, dass wir am Ende unseres Lebens, oder dass wir unsere Bestimmung gelebt haben. dass wir das, was Gott für uns vorbereitet hat in unserem Leben, dass wir das auch getan haben. Und ich glaube, im Lichte der Ewigkeit, da werden uns andere Dinge, die unsere Versorgung betreffen, nicht mehr so wichtig sein, sondern wir werden, glaube ich, alles bedauern, was wir nicht getan haben, um uns Schätze im Himmel zu sammeln. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Da war Jesus uns schon ein Vorbild, oder? Der im Garten Gethsemane ringt, im Angesicht des Todes, der genau weiß, was auf ihn zukommt. Einerseits dieser körperliche Tod am Kreuz, der schon schwierig war, aber andererseits wusste Jesus, der Zorn Gottes, der auch mein eigener Zorn ist, dieser Zorn über das Böse, über die Sünde, über jede böse Tat in dieser Welt, über jede Ungerechtigkeit, der wird auf mich gelegt. Ich werde losgerissen von meinem Vater im Himmel. Ich, der ich von Ewigkeit her immer mit ihm verbunden war. Ich werde von ihm losgerissen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war wirklich das erste Mal von Ewigkeit her eine Trennung zwischen dem Vater und dem Sohn. Jesus ließ sich losschneiden von seinem Vater im Himmel, dass keiner von uns jemals wieder von ihm getrennt sein müsste. All das hat Jesus auf sich genommen. Und im Garten Gethsemane ringt er und er betet, Herr, wenn es möglich ist, dann lass es vorbeigehen, ich will es nicht. Aber, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich möchte uns dazu ermutigen, ich möchte die Ekklesia Göttingen dazu ermutigen. Lasst uns in dieser Zeit, wo wir auch schwierige Ereignisse sehen und so weiter, lasst uns nicht nur darauf schauen, worum wir uns alles kümmern müssen, dass es nicht schwierig wird und dass wir versorgt sind und dass wir keine Angst haben. Lasst uns als Gemeinden dafür brennen, unsere Bestimmung zu leben. Lasst uns das zu unserer in diesem Sinne positiven, größten Sorge zu machen, indem wir uns von Jesus durch den Heiligen Geist dazu herausfordern und befähigen lassen, dieser Welt zu dienen, die Menschen um uns herum zu lieben, aber auch mit ihnen zu reden über die Hoffnung, die in uns brennt. Lasst uns nicht in erster Linie darum besorgt sein, unser Leben und unseren Wohlstand zu verlieren. Lasst uns darum besorgt sein, unsere göttliche Bestimmung zu leben. Das ist manchmal, wenn du mit Christen aus anderen Teilen der Welt redest, genau das, was sie sagen über uns. Also wir machen uns keine Sorgen darum, dass ihr nicht genug Geld habt oder dass eure Kirchengebäude irgendwie zu klein sind und so weiter. Wir machen uns Sorgen um den Zustand eures geistlichen Lebens. Wir machen uns Sorgen darum, dass ihr betet, dass ihr erfüllt seid vom Heiligen Geist, dass ihr zuerst nach dem Reich Gottes tracht und danach erst nach all diesen anderen Dingen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir auch hören dürfen in der Adventszeit. Die Zeit, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus wiederkommen wird. Die Zeit der Ankunft. Dass wir sagen, wofür leben wir eigentlich? Wie sieht es aus mit unseren Lampen? Ist da Öl drin und so weiter? Das Bild, was einige sicherlich kennen, sehr gut kennen, was Jesus auch gebraucht hat. Wie sieht es da aus? Wie sieht es da aus? Aber auch darin bin ich der festen Überzeugung, hat Gott schon vor uns gesorgt. Die Kraft, die wir brauchen, um unsere Bestimmung zu leben, den Fokus, die gegenseitige Ermutigung, die Ressourcen dafür, er hat sie schon in unsere Gemeinden gelegt, er hat sie hier auch in diese Gemeinde gelegt. Und deswegen wollte ich euch wirklich ermutigen, leidenschaftlich dem nachzugehen, leidenschaftlich dafür zu brennen und dafür immer wieder Entscheidungen zu treffen, ganz konkret auch persönlich. Ich möchte diese Predigt abschließen mit einer kurzen Geschichte, die das für mich so gut erläutert, dass Gott derjenige ist, der vor uns sorgt. Bevor wir auf die Idee kommen, uns Gedanken zu machen, da sorgt er schon vor uns, für uns. Es gab einen Touristen, der beim Schwimmen an einem griechischen Strand von so einer Serie von kraftvollen Strömungen gepackt und aufs offene Meer hinausgetrieben wurde. Freunde von ihm alarmierten sofort die Küstenwache, aber die konnten ihn nicht mehr finden und er wurde schließlich als verloren erklärt. Aber spannenderweise wurde er 18 Stunden später von Rettern aus dem Ozean gezogen, zitternd und unterkühlt, aber am Leben. Wie hatte er so lange auf dem offenen Meer überlebt? Einige Zeit, nachdem er ein Opfer der Wellen geworden war, trieb etwas an ihm vorbei. Er hat es erst nur in den Augenwinkeln entdeckt, aber dann ist er darauf zugeschwommen und es war ein Fußball. Und sich über Stunden an diesem Ball, der nicht mal ganz aufgepumpt war, festzukrallen, hat ihm das Leben gerettet. Zeitungen haben später davon berichtet, das Bild von ihm und auch von diesem Ball dort auch gebracht. Und eine Mutter las die Zeitung und erkannte diesen Ball. Ihr Sohn hatte ihn 10 Tage, bevor dieser Mann in Seenot geraten war, am Strand beim Spielen verloren. Und als er in die Reichweite Ivans kam, so hieß dieser Mann, da hatte dieser Ball bereits 80 Meilen zurückgelegt. 10 Tage, 80 Meilen. Und so war er genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Zeitungen schreiben, das Schicksal hatte es so gewollt. Was auch immer das Schicksal sein soll und was das so wollen kann, weiß ich auch nicht, aber interessante Formulierung. Aber ich glaube, es ist ein gutes Bild auf die Art, wie Gott mit uns umgeht. Dass er vor uns sorgt und Dinge für uns koordiniert, dass zur rechten Zeit Versorgung da ist. Du darfst Gott vertrauen für deine materielle Versorgung. Du darfst Gott auch vertrauen für Schutz, deinen eigenen und den deiner Angehörigen. Du darfst Gott aber vor allem auch vertrauen für den Schutz deiner Bestimmung. Für die Sorge um deine Bestimmung. Und ich möchte dich heute Morgen neu ermutigen, dich Jesus hinzugeben. Und deine Sorgen wirklich auf ihn zu werfen. Ihm ganz neu zu vertrauen. Ich möchte dich auch einladen, ihm zu vertrauen, auch in den intimen Bereichen deines Lebens, da, wo du eigentlich innerlich Tendenzen hast, anders zu handeln, als es Gott möchte. Betrifft ja immer wieder die Bereiche Beziehungen, Ehe, aber auch deine Karriere und so weiter. Dinge können schnell wichtiger werden als Gott und plötzlich machst du Kompromisse und ehe du lange überlegst, bist du sehr weit weg von Jesus, sehr weit weg von deiner Bestimmung. Nennst dich noch Christ, aber bist nicht mehr so richtig am Start. Man sieht dich kaum noch in der Gemeinde. Deine Kleingruppe ist nicht mehr eine wirkliche Priorität. Und plötzlich steht jemand anders ganz oben auf deiner Liste. Ich möchte dich ermutigen, im Angesicht dieser Adventszeit, Jesus sollte deine Priorität sein. Jesus sollte deine Priorität sein. Der sicherste Ort aus der Perspektive der Ewigkeit ist der am Herzen von Jesus. Und ihr Lieben, Jesus, das ist Gottes Versorgung für unseren Frieden mit ihm von Ewigkeit her. In 1. Petrus 18, 19, da wird Jesus als das Opferlamm bezeichnet und dann wird gesagt, dass er ausersehen war von Ewigkeit her. Das heißt, ehe Gott uns geschaffen hat, ehe diese Welt ins Dasein gerufen wurde, hat Gott schon gewusst, was für ein Chaos er selbst damit anrichten würde, indem er uns Menschen schafft. Weil er uns mit Freiheit geschaffen hat. Und deswegen hat er von Ewigkeit, schon bevor der Erste von uns atmet, denjenigen vorbereitet, der sich opfern würde für unsere Schuld. Das ist Jesus Christus. Und das ist die wichtigste Botschaft, wenn wir vom Friedefürsten reden. Friede auf dieser Welt fängt an, indem Menschen in einen Frieden mit Gott wieder eintreten. Wir sind Gottes Feinde, wenn wir Jesus nicht zum Herrn in unserem Leben gemacht haben. Wenn wir Jesus nicht in unser Herz und in unser Leben eingeladen haben. Wenn wir nicht Vergebung für unsere Schuld empfangen haben vor diesem Kreuz, dann sind wir Feinde Gottes. Nicht, dass er uns feindlich gegenübersteht, aber wir attackieren alles, wofür er steht. All die Wahrheit, all die Gerechtigkeit. Wir suchen uns bestimmte Gerechtigkeit raus und erklären das als wichtig und als das Zentrum. Aber Gott hat eine breite Sicht auf Gerechtigkeit. Er ist vollkommen in seiner Art, wie er die Welt haben möchte und uns haben möchte. Und niemand ist aus sich heraus in der Lage, dem gerecht zu werden. Aber durch Jesus, der vollkommen gelebt hat, bekommen wir Anteil an Gottes Vollkommenheit. Und das gibt uns Frieden mit Gott. Und dieser Friede breitet sich aus von uns zu anderen. Und das ist auch ein Schlüssel, um Frieden in dieser Welt auch auszubreiten. Das ist die Berufung, die wir leben dürfen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch nicht diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, möchte ich dir so ganz offen sagen, hey, da befindest du dich noch im Krieg mit Gott. Und diesen Krieg kannst du nicht gewinnen. Und Gott liebt dich und er möchte nicht mit dir im Krieg liegen. Er möchte dich nicht irgendwann beiseite räumen müssen, um Frieden auf dieser Welt aufzurichten. Aber er möchte dir vergeben durch seinen Sohn, der für dich am Kreuz gestorben ist. Und wenn du diesen Frieden möchtest, dann lade Jesus in dein Leben ein. Fang an, deine eigene Schuld zu bekennen. Das, was dir völlig klar ist, dass es Gott nicht gefallen kann. Fang an, dich von solchen Verhaltensweisen, von so einem Lebensstil auch abzudrehen. Der Heilige Geist, der wird dir gegeben und er wird dir dabei helfen. Aber fang an, diesen Jesus in dein Leben einzuladen und ihn zum Herrn deines Lebens zu machen. Komm in diesen Frieden mit Gott und werde zu jemandem, der Frieden auf dieser Welt verbreiten kann. Danke, Vater im Himmel, dass du vor uns sorgst, in allen Bereichen, die uns betreffen. Danke, dass wir dir vertrauen können und wissen dürfen, egal welche Zukunft vor uns liegt, Herr, du hast in diese Zukunft schon alles eingebaut, was wir brauchen, um darin zu bestehen. Und danke, Vater im Himmel, egal welche Zukunft vor uns liegt, es ist nur eine vorläufige Zukunft. Die letzte Zukunft, das wird deine Ewigkeit sein. Das wird deine Schönheit und Herrlichkeit sein, die sich im ganzen Universum ausgebreitet hat. Und darauf freuen wir uns von ganzem Herzen. Und danach wollen wir unser Leben ausrichten, Herr. Wir wollen uns bereit machen für das, was kommt, für den, der kommt. Du bist unser Gott. Du bist die Liebe unseres Lebens. Du bist so großzügig uns gegenüber. So großzügig in der Art, wie du unsere Sünde auf dich nimmst. So großzügig, wie du uns deine Liebe zuteilwerden lässt und dich opferst für uns an diesem Kreuz. So großzügig, Herr, indem du uns trotz unserem Kampf und unserer Rebellion an dein Herz ziehst, auch wenn es dich alles kostet, Herr. Wir lieben dich. Gib uns die Hoffnung der Ewigkeit ins Herz, gerade in dieser Zeit. Amen.